Stell dir vor, du bist irgendwo in einer einsamen Gegend unterwegs. Es ist spät am Abend, 11 Uhr, 11:30 in der Nacht, stockdunkel. Du läufst durch ein Industriequartier, durch eine einsame Gasse oder vielleicht sogar durch den Wald. Und plötzlich knackst etwas. Plötzlich ein Geräusch. Vielleicht sind es sogar ein paar Schritte oder irgendwas, was du hörst. Und dann denkst du, oh. Kennt ihr die Situation? Wir haben ja so einen super Hund, aber es ist nicht ein Wachhund, oder? Und in der Ferien bin ich dann mal mit dem am Abend spät gelaufen und dann komme ich laufen jetzt gleich in den Wald hier und dann ist aber recht dunkel gewesen, habe ich gesagt, ja gut, was kann schon passieren in dem Wald, oder? Ich laufe jetzt einfach da durch und plötzlich bleibt der Hund stehen und knurrt. Also zum Heilaufen habe ich nur noch die Hälfte von der Zeit gebraucht, wenn ich in den Wald hier gelaufen bin, oder? Also könnt ihr euch so eine Situation vorstellen, oder? So ganz allein und dann passiert so etwas, oder? Jetzt könnt ihr euch die gleiche Situation nochmal vorstellen, aber du bist nicht allein. Ein guter Freund ist dabei, dein Mann ist dabei, deine Frau ist dabei, dein Vater, wer auch immer. Stell dir jetzt einfach jemanden Vertrauenswürdiger vor, der auch dabei ist, oder? Du läufst das gleiche einsame Industriequartier durch die einsame Gasse und weiss ich nicht was. Und du hörst irgendetwas, du hörst vielleicht Schritte oder alles, aber es ist doch etwas ganz anderes. Es ist doch etwas ganz anderes, oder? Es ist nicht so, dass es weniger dunkel wäre. Es ist auch nicht so, dass die Geräusche nicht da wären. Dass es nicht eigentlich gleich unheimlich wäre. Aber die Gegenwart von dieser Person, die mit dir ist, verändert die ganze Situation. Habt ihr das auch schon erlebt, oder? Total etwas anderes. Kinder sind ja da recht krass. Also wenn sie ihrem Vater die Hand geben, der Vater kann die Hose machen vor Angst. Aber das Kind denkt, der Papi ist da, oder? Und da kann nichts passieren, oder? Wenn das Kind allein wäre, hätte es Angst. Aber jetzt ist einfach jemand da, wo du denkst, hey, ich bin nicht allein. Und das ist so ganz eine wichtige Aussage, die sich durch die ganze Bibel durchzieht. Und das werden wir heute miteinander anschauen. Und die Aussage heisst nämlich, Gottes Gegenwart in deinem Leben verändert alles. Dass Gott mit dir ist, dass Gott bei dir ist, das verändert alles in deinem Leben. Und wir sind ja in dieser Serie vom Haggai. Haggai ist ein ganz krasser Prophet. Der Haggai, der hat ja nur etwa 3 Monate gewirkt. Also sein Job ist auf die 3 Monate beschränkt gewesen. Und es gibt wenig Propheten, die in so kurzer Zeit so effizient und erfolgreich das bewirken, was Gott ihnen auftragt hat. Also er ist ein cooler Typ gewesen. 50 Jahre nachdem der Tempel zerstört worden ist in Jerusalem, Leute auf Babylon verschleppt worden sind, haben die ersten Juden wieder dürfen zurückkehren. Mit der Absicht, alles wieder aufzubauen, die kaputte Stadt aufzubauen, die Stadtmauern, den Tempel, die eigenen Häuser wieder aufzubauen. Mit einer grossen Euphorie sind sie da gegangen, haben dann aber eine kleine Planänderung gemacht. Der Aufbau vom Tempel ist plötzlich nicht mehr so wichtig gewesen. Sie haben zwar schnell angefangen, aber noch 16 Jahre nicht mehr weitergebaut an dem Tempel. Und sie haben anders zu tun gehabt, haben auch viele Probleme sonst gehabt, vielleicht private Probleme, die sie müssen lösen. Sie haben ihre Häuser ausgebaut, sie haben die Häuser verschönert. Das haben wir angeschaut miteinander, die letzten 2 Sündig. Und in dieser Situation ist ja der Haggai gekommen und hat gesagt, hey, ist es wirklich dran, dass er den Tempel nicht mehr weiterbaut? Das Haus von Gott nicht mehr weiterbauen und einfach auch um euer eigenes Leben und euer eigenes Bedürfnis kümmern. Das kann es ja nicht sein. Und da hat dann Gott geschickt mit dem Auftrag und gesagt, du sie wachrütteln. Heb ihnen einen Spiegel an, dass sie sehen, dass es so nicht weitergeht, dass sie ihr Leben nochmal überdenken müssen, dass sie neue Prioritäten setzen müssen, dass sie Gott wieder ins Zentrum setzen müssen. Das ist noch ein heavy Auftrag, den er da hatte, so zu dem Volk gehen. Aber er hat es gemacht und dann ist etwas absolut Krasses passiert. Also, wenn du mit so einer Message zu jemandem gehst und sagst, schau mal, da ist dein Leben nicht in Ordnung von Gott. Oder das ist falsch. Und ich wage mich heute ein bisschen auf Haggai-Gefilde, oder? Aber gleich. Aber jetzt geht er mit dem. Wie reagiert der andere? Was macht jetzt der andere mit dem? Und das ist jetzt spannend, was jetzt passiert ist. Wo der Haggai geht und dem Volk einfach den Spiegel ansetzt und sagt, hey, lass mal, so stimmt euer Leben von Gott nicht. Haggai 1, Vers 12. Da hörten Serubabel, das war der politische Leiter, der Sohn des Shealtiels und der hohe Priester Jeschua, das war der geistliche Leiter, der Sohn des Jozadak und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes. Also, Er erzählt ihnen das, er hebt ihnen den Spiegel an, zwei Sündige haben wir das angeschaut und jetzt passiert Folgendes. Sie haben gehört auf das, was Gott durch den Haggai gesagt hat. Voll und ganz haben gesagt, okay. Erstaunlich, oder? Also Gott tut sie wachrütteln, oder? Und sagt, ihr vernachlässigt mich völlig, ich stehe nicht am richtigen Ort. Und das Volk sagt, okay, gut sagst du es. Wir machen es. Ich meine, über solche Gesetze lesen wir einfach mal schnell drüber hinweg und denken, ja, okay, ja, aber haben die 16 Jahre lang haben die ein anderes Leben geführt? 16 Jahre lang andere Prioritäten gehabt? 16 Jahre lang haben sie ein anderes Bild gehabt, was wirklich wichtig ist in ihrem Leben und was nicht wichtig ist? Und die Reaktion, die finde ich so richtig krass. Sie hören, was Gott ihnen sagt und machen es und setzen es um. Sie haben sich auf das einlassen. Keine Ausrede, keine Rechtfertigung, kein Wenn und Aber. Nicht, ja, es ist halt schwierig gewesen, es hat einmal einen Baustopp gegeben und dann auch schwierig. Und die rundum haben auch nicht so Freude gehabt, wenn wir da weitergebaut haben und was auch immer. Und dann habe ich familiär noch das gehabt oder weiß ich nicht was. Wir lesen nichts zu Erklärungen, nichts. Sondern okay, sie haben es gehört und sie machen es. Und jetzt kommt meine Frage, oder? Wie ernst nehmen wir Sachen, die Gott sagt? Wie ernst nehmen wir das Wort von Gott? Wir leben ja in einer privilegierten Situation. Wir haben alle eine Bibel daheim. Das heisst, wir sind nicht darauf angewiesen, dass andere Leute vom Hören sagen, der Glaube sollte so sein oder Gott stellt sich das so vor. Wir können es nachlesen. Wir sehen die biblischen Prinzipien. Wir sehen die Werte, die Gott definiert hat. Wir sehen, was Gott will, wie er ein heiliges Leben vorstellt, wie er sich Jüngerschaft vorstellt, wie wir unsere Prioritäten setzen sollten, wie wir unsere Sexualität leben sollten, wie wir mit Geld umgehen sollten. Wir sehen, alles ist alles da. Gottes Wort ist greifbar für uns. Und meine Frage ist, wie ernst nehmen wir das? Wenn wir das lesen, wie ernst nehmen wir das, was Gott sagt? Wie reagieren wir, wenn wir die Bibel lesen und merken, okay, das tue ich schon nicht so umsetzen in meinem Leben? Das mache ich jetzt vielleicht, das nehme ich jetzt nicht gerade so ernst, oder? Stimmt vielleicht nicht gerade so mit meinem Leben überein, aber steht jetzt mal da. So in meinem Fall, oder? Man kann ja sagen, man sieht es anders. Finde ich immer lustig, wenn Leute sagen, Gott sagt etwas und Leute sagen, ich sehe das halt anders. Mutig, mutig, oder? Also vor allem, wenn Gott will, ernst nehmen, oder? Oder was auch so kommt, nicht so schlimm. Ja, es stimmt nicht mit meinem Leben und ich weiß, in meinem Leben sieht das anders aus, aber vermutlich nicht so schlimm, oder? Ein gnädiger Gott, ein liebender Gott. Wie ernst nimmst du das im Bereich Sexualität? Was macht das in deinem Kopf, wenn du auf pornografische Seiten gehst? Wenn du das anklicken tust? Wie ernst nimmst du das, wenn die Bibel sagt, ein Mann und eine Frau sollen heiraten, also einen eigenen Hausstand gründen, die Ehe ist der Rahmen für Sexualität und zum Zusammenleben. Wie nimmst du so etwas, wenn das liest? Wenn wir in der Bibel sehen, das sucht sich so ein Finanzprinzip durch, ein biblisches, dass Gott uns 90% von allem, was wir haben, sagt, nimm das, geniesse es, nimm es für dich, aber 10% gehört ihm Gott. Wie ernst nimmst du das? Mit diesen 10%? Überhaupt mit den biblischen Finanzen? Wenn in der Bibel steht, hey, versäumen nicht Versammlungen, sondern geben dem eine Priorität, heiligen den Sabbat, das wäre bei uns der Sonntag. Ist das wichtig für dich? Einander dienen. Jesus sagt, wer gross sein will, soll dienen. Und du machst dir gerade Gedanken über den nächsten Karriereschritt, oder? Und wer alles dir könnte dienen in deinem Leben? Schätze im Himmel sammeln, so etwas Verrücktes. Ich habe ein Bankkonto, das ist auch gut, oder? Kompromisslose Vergebungsbereitschaft, Feinde lieben, Himmelswille, Prioritäten setzen, Gott der erste Platz. Verstehen Sie, das steht ja alles in der Bibel und zwar nicht so, dass du an dem zweifeln kannst, ob das Gott so gemeint hat. Das sind ja ganz klare Aussagen. Und dann gibt es vermutlich noch mal etwa 200 Aussagen, die auch in dein Leben reden, die auch in deine Situation reden. Und wie ernst nehmen wir das? Das Volk hat keine Ausreden gehabt, keine Diskussionen, kein Wenn und Aber. Sie haben gehört und sie haben reagiert, sie haben ihre Prioritäten geändert, sie haben ihre Gewohnheiten geändert, sie haben ihren Lifestyle geändert, sie haben das Leben komplett umkrempelt. Sie haben Gott und sein Haus wieder an erster Stelle gesetzt, sie haben ihre eigenen Bedürfnisse zurückgesetzt und haben den Tempel gebaut. Das muss man sich mal vorstellen. Steht folgendes, Haggai 1, Vers 14. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels und den Geist Jeschuas und den Geist des übrigen Volkes. Sie kamen und fingen mit der Arbeit im Haus des Herrn, des Allmächtigen, ihres Gottes an. Gott hat den Geist erweckt von diesen Leuten. Da ist etwas im Inneren passiert von diesen Menschen. Da hat es eine innere Umkehr gegeben, eine innere neue Ausrichtung auf den Gott zu. Und das Krasse ist, nur 23 Tage, nachdem der Haggai gekommen ist und angefangen hat, rumzuplagöckern, bauen wieder am Tempel, hören auf die eigenen Häuser, 23 Tage später ist ein ganzes Volk in Reihe und Glied da gestanden und hat den Tempel wieder gebaut. Miteinander, die 23 Tage. Es gibt wirklich, er gehört zu den effizienten Propheten. Dass du in 23 Tagen das Volk so kannst, dazu bringen, dass ihrem Herz etwas passiert und das Volk sich so neu auf Gott ausrichtet. Das ist einzigartig im Fall. Und die Umstellung, die war entscheidend gewesen. Weg von dem egozentrischen Leben, wo es um sie gegangen ist, wieder zu einem hingebungsvollen, leidenschaftlichen Leben für Gott. Reaktionszeit, wenn Gott etwas sagt, ist also das Thema, oder? Wie schnell reagierst du, wenn du merkst, mal, ich müsste es auch ändern in meinem Leben? Vielleicht bist du mal im Gottesdienst gewesen, in der Predigt und bist heimgegangen und hast gesagt, doch, das ist ein Punkt, den will ich auch ändern, den müsste ich umsetzen. Oder du hast daheim die Bibel gelesen. Und beim Bibellesen ist dir aufgefallen und gesagt, doch, das wäre ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Oder in der Kleingruppe ist etwas zum Gespräch geworden und du hast gemerkt, hey, ich laufe da schon nicht ganz Jesus-like, oder? Es wäre dran, das zu ändern. Wie lange ist deine Reaktionszeit im Durchschnitt auf so etwas? Einen neuen Kurs einschlagen in deinem Leben oder so? Wie manchmal hast du gedacht, ja, ich wollte es eigentlich machen, aber es ist nie zur Umsetzung gekommen, du hast es nie umgesetzt. Wie manchmal hast du vielleicht schon gedacht, mal mehr Zeit im Gebet. Das mache ich jetzt, oder? Wo ist die Zeit jetzt? Bibel lesen, also das Thema. Wie manchmal bist du vielleicht da berührt worden und hast gedacht, mal, ich will den Dienst machen, ich will da gut dienen, ich merke, ich sehe den Wert, die Menschen dürfen zu prägen, diesen Menschen dürfen zu dienen, für die Kids da sein, ich sehe den Wert von einer sauberen Halle, das wäre etwas, was ich könnte machen, ich könnte eigentlich auch unter der Woche mir 2 Stunden Zeit nehmen und da putzen. Wie manchmal hast du es schon gedacht und wie wenig hast du zum Hörer gegriffen und gesagt, hey, zum Handy, Hörer gibt es ja nicht mehr, sorry, zum Handy gegriffen und hast gesagt, hey, ich habe Zeit, ich will das machen. Irgendwann ist es versandet, oder? Prioritäten. Wie manchmal schon denkt, ich müsste dieser Person vergeben. Ich müsste etwas regeln. Ich bin an einer Beerdigung gewesen und da ist ein Mann auf mich zugekommen und der hat Alzheimer. Und dann hat er zu mir gesagt, Nati, ich weiss, ich muss etwas noch regeln, solange mein Kopf noch klar ist. Es ist um einen Konflikt gegangen. Wisst ihr, wie viele Jahre dass er das umgedreht hat? Wie manchmal hast du gedacht, ich müsste dieser Person helfen, aber hey, es wäre jetzt dran, ich könnte mit dem Geld etwas Besonderes machen, ich könnte da investieren, wir könnten etwas... Wisst ihr, das Leben von diesem Volk hat funktioniert, mehr oder weniger. Sie haben geschafft, sie haben die Probleme auch gehabt, wir haben mal gute Ernte, mal schlechte Ernte, mal Schwierigkeiten gehabt, gesundheitlich weiß ich auch nicht, ähnlich wie wir, oder? Die 50-Jährigen haben Voltaren gebraucht, die Jungen konnten noch ohne arbeiten, was auch immer. Alles spielt keine Rolle. Ihr Leben hat funktioniert. Aber Gott war nicht mehr im Zentrum. Das war das Problem. Gott war nicht mehr im Zentrum. Und in unserem Leben, ich muss sagen, manchmal funktioniert es einfach zu gut. Es läuft ja. Jeder hat seine Probleme und jeder hat seine Sorgen, oder? Und wir merken irgendwie gar nicht, dass wir eigentlich in neben der Spur laufen von dem, was Gott denkt über uns. Was Gott denkt, wie wir als Christen sollten unterwegs sein. Und da steht, Gott erweckt den Geist. Gott hat den Geist von dem ganzen Volk erweckt. Gottes Wort ist in die Herzen gekommen von diesen Menschen. Die sind nicht da gestanden, wo der Haggai gekommen ist und gesagt hat, hört Leute, im Namen von Gott sage ich jetzt euch Folgendes. Ihr seid auf dem Holzweg. Ihr baut eure Häuser, investiert alles. Und was ist mit dem Tempel? Schaut ihn an. Was ist mit dem Tempel? Und dann haben die nicht gedacht, oh Scheiße, jetzt hat uns Gott verwünscht, oder? Ja, so etwas. Sie sind aufgeflogen, oder? Ich kann immer denken, solange wir die Häuser bauen, das Däferet, das sieht man ja gar nicht von außen, oder? Da habe ich schön mein Leben vergolden von innen, niemand sieht es. Und jetzt kommt halt die Stimme von Gott. Und die redet halt in die Häuser rein, die redet halt in die Herzen rein. Und keiner von dem Volk hat gedacht, oh, jetzt sind wir verwünscht worden. Sonst sind ihr Herz berühren lassen. Und ich denke, das ist ganz ein grosses Thema. Wie offen ist unser Herz fürs Reden von Gott? Ich meine, wir sind noch in einer besonderen Zeit. Der Heilige Geist lebt in uns innen. Das heisst, Gott kann nicht nur von außen durch andere Menschen oder wo auch immer zu uns reden, sondern auch direkt in unser Herz hier. Wenn wir das zulassen, wenn wir den Heiligen Geist reden lassen, dann kann er direkt in unser Herz hier reden. Wir sind nicht nur auf äußere Inputs angewiesen, sind auch wertvoll. Aber da ist der Heilige Geist in uns hinein. 1. Thessaloniker 5,19 steht, und dämpft ja nicht den Heiligen Geist. Macht das ja nicht klein, was der Heilige Geist euch sagt. Unterdrückt das nicht. Das sind die Impulse, die dich anregen, dein Leben zu ändern, eine neue Richtung, etwas zu machen. Mehr Jesus-like unterwegs sein. Unterdrückt das nicht. Weil es ist die Stimme von Gott. Der Heilige Geist, steht in der Bibel, erinnert uns an die Worte von Gott. Er wird dir immer wieder Sachen aufzeigen. Er zeigt uns aus Herz von Gott. Er zeigt uns Gottes Leidenschaft. Er macht uns sensibel für das, was Gott will. Er warnt uns vor der Versuchung. Zeigt uns auf, wenn Sachen nicht gut sind. Und er weckt unsere Sehnsucht nach mehr. Mehr Gott in unserem Leben haben. Mehr unser Leben auf Gott ausrichten. Mehr mit Gott dürfen unterwegs sein. Die Frage ist, wie sensibel sind wir auf das Reden vom Heiligen Geist? Oder sind wir solche, die sagen, ah ja, das war jetzt ein komischer Gedanke. Den habe ich jetzt schon 2-3 Mal gehabt. Wisst ihr was? Ich glaube, wir brauchen jeden Tag die Erweckung von unserem Geist, durch den Heiligen Geist. Wir brauchen das. Hey, der Alltag ist so ein bisschen tückisch, oder? Wenn der Alltag mal läuft, oder? Wenn der Tag mal läuft, dann kommt so vieles, der wird etwas und dieses und alles und so. Und dann gehen einfach manchmal Sachen unter. Und wenn wir dürfen wissen, wir haben den Heiligen Geist und wir müssen auf den Impuls hören. Und er will unser Herz immer wieder erwecken, zu einem Herz, das zu Jesus hinweist. Die Frage ist, was ist unsere Antwort auf diese Stimme? Was ist die Antwort, die wir haben auf die innere Stimme? Wie reagieren wir? Sind wir bereit, auf das Wort von Gott zu hören? Auf die innere Stimme vom Heiligen Geist? Sind wir bereit, dem mehr umzugeben in unserem Leben? Sind wir bereit, Schritt im Glauben zu machen? Das ist eine ganz krasse Frage. Weil die Schritte im Glauben, das ist vielleicht 80% außerhalb von deiner Komfortzone. Tut mir leid. Ist so. 80% ist nicht, oh geil. Sondern nein, ich kann das nicht. Oh nein, und wenn, und dann, oh. Das sind Glaubensschritte. Haggai 1,12. Da hörten Zerubabel, der Sohn des sowieso, und der hohe Priester, Jeschua, der Sohn des anderen, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und, jetzt kommt's, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Wow. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Und nur schon der Moment, oder? Dass sie gesehen haben, jetzt hat Gott etwas gesagt. Jetzt hat es offensichtlich ein Mass angenommen in unserem Leben, wo Gott gesagt hat, so, jetzt schicke ich mal einen vorbei. Jetzt schicke ich da mal einen vorbei. Und das mit dem Fürchten, das hat im Fall nichts mit Angst zu tun. Das wird einfach jetzt so übersetzt. Aber der Ausdruck, der verwendet worden ist im Hebräischen für das Wort Fürchten, bedeutet eigentlich Ehrfurcht. Sie haben eine Ehrfurcht vor Gott. Sie haben nicht Angst gehabt. Sie haben eine Ehrfurcht vor Gott. Oder man kann es auch übersetzen mit, sie haben Gott ernst genommen, massiv ernst genommen, wo Gott das gesagt hat. Oder die andere, die dritte Bedeutung, und die gefällt mir am besten, sie haben dem, was Gott gesagt hat, Gewicht gegeben. Ehrfurcht haben vor Gott heisst, ich gebe dem Gewicht. Das hat einen Wert, was er sagt. Und zwar, es hat einen unheimlichen Wert, einen grossen Wert. Wir nehmen es 100%. In deinen Gedanken stellen wir jetzt mal so eine Skala an. Die steht immer neben dir, die läuft dir sozusagen nach. Eine Skala von 0 bis 10. Schön durcheskaliert. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0. 0 auf dieser Skala heisst, was Gott sagt, interessiert mich eigentlich nicht. Also wenn Gott etwas sagt, das interessiert mich eigentlich nicht. Und das 10 bedeutet, es hat das höchste Gewicht in meinem Leben. Was Gott sagt, hat das höchste Gewicht in meinem Leben. Es ist das Maß aller Dinge. Es steht über allem. Es steht über dem, was andere Menschen sagen. Es steht über dem, was andere Menschen denken. Es steht über meine schlechten Erfahrungen. Es steht über meine Ängste und über meine Sorgen. Es ist das Maß aller Dinge. Was Gott sagt, das ist Zenit. Das klingt cool, oder? Und diese Skala, die hast du jetzt. Und jetzt werde ich dich einfach ein paar Sachen fragen. Und vielleicht ist dein Punkt nicht dabei. Aber wir fangen jetzt so ein bisschen vielleicht so bei plakativen Sachen an, oder? Wie gewichtest du jetzt Nächstenliebe? Wenn in der Bibel sagt, Nächstenliebe, so etwas Wichtiges. Das ist eine Einstiegsfrage übrigens. Das sagst du nicht, nein. Das ist unser Markenzeichen als Christen. Nächstenliebe, oder? Zu fast allen Menschen. Oder? Ja. Wo tust du es hin auf dieser Skala? Wie viel Gewicht hat das? Sagst du Nächstenliebe? Sagst du, es steht über allem. Über meine Gefühle für die Person, über allem Nächstenliebe. Wir sollen sogar Feinde lieben. Juhui. Dienen. Dienen kannst du auch so, oder? Das ist auch etwas. Jesus hat auch dient. Muss schon ein bisschen oben dran sein, oder? Wie viel Gewicht gibst du dem, dass er sagt, hey, wenn du gross sein willst, dann bist du ein Diener. Dann sehe dich als Diener. Wie viel Gewicht gibst du dem? Sagst du, hey, wenn Jesus das sagt, dann kommt es eine Szene über. Mass aller Dinge. Ich bin ein Diener. Pornografie haben wir schon angesprochen. Also, die Bibel, ganz klar, sexuelle Reinheit ist ein grosses Thema. Und je älter ich werde, umso mehr verstehe ich das, wenn ich die Welt anschaue, wie zerstörerisch das ist mit dieser Sexualität. Ich bin definitiv für Sex und wir werden im Herbst eine dreiteilige Serie über das machen. Darf ich euch freuen? Positive Serie. Also, aber jetzt, was ist das mit der Pornografie? Steht jetzt einfach dieses aktuelle Lusterlebnis so, ist das jetzt, du hast das höher gewichtet, wie das die Bibel sagt, nein, vergiss es, hundertprozentig. Es gibt keine Rechtfertigung, dass ein Christ Pornografie schaut. Wie tust du es recht? Was ist jetzt? Ist jetzt die Bibel dein Maßstab? Oder sind deine Gefühle zu oberst oben? Und sagst, jetzt habe ich einfach unheimlich Lust gehabt, das anzuschauen, oder? Und wenn du sagst, ja, ich kann eben gar nicht anders, dann sind wir beim nächsten Thema, Sucht. Was ist denn, wenn die Bibel sagt, wir sind zur Freiheit berufen? Wenn etwas zu einer Sucht wird, sowieso Katastrophe. Und die Bibel sagt, nein, zur Freiheit berufen, du bist nicht ein Süchtiger. In keiner Art und Weise. Wo tust du das hin? Sagst du, ja, aber das ist meine Lust. Rauchen. Jetzt kannst du sagen, ich rauche nur zum Vergnügen, oder? Das kann sein. Du musst einfach eins wissen, wir sind eine spezielle Kultur. Wenn du Christen anschaust, weltweit, dann ist der Europäer, der Westeuropäer, wir müssen es nochmal einschränken. Es gehört die einzigen Christen, die rauchen und saufen. Das machen die anderen nicht. Und dann müssen wir uns gleich einmal ab und zu fragen, sehen die anderen alle das falsch? Oder sind wir da einfach relativ locker unterwegs in dieser ganzen Angelegenheit? Das sind Themen, die musst du klären. Konkubinat. Hey, ich leide, wenn ich so coole Bärli sehe und sie leben einfach im Konkubinat. Und sie sagen, es stimmt für mich. Oder sie sagen, meine Eltern sind geschieden, ist nicht gut gekommen mit der Ehe, ich will das nicht. Also sie tun eigentlich eine schlechte Erfahrung höher gewichten als das, was Gott sagt. Höher gewichten, sie geben dem mehr Gewicht. Da habe ich eine schlechte Erfahrung gemacht, da habe ich eine Verletzung gemacht und das hat jetzt mehr Gewicht und darum tue ich nicht heiraten. Dann gibt es irgendwie noch finanzielle Aspekte, die verschwinden jetzt sowieso noch. Aber gleich dann sagen wir, das tue ich höher gewichten, weder dass ich heiraten will. Nächsten Sonntag redet Michael über den Segen von Gott. Das wird dann spannend in diesem Zusammenhang. Aber wie gewichtest du, das ist die Frage von heute, wie gewichtest du das, was Gott sagt? Sagst du, ja, nein, wir leben jetzt zusammen, das ist okay. Dill und ich, wir haben auch zusammen gelebt. Und dann hat Gott wirklich unseren Geist erweckt in diesem Punkt. Wir hatten eine Phase miteinander, da haben wir gemerkt, hey, das ist nicht richtig. Wir sind übrigens dann schon lange geheiratet gewesen. Noch wo wir geheiratet haben, haben wir gerechtfertigt, dass wir im Konkubinat gelebt haben. Und erst später hat Gott das in uns in den Wach gerüttelt und gesagt, ich habe im Fall das nie so gedacht, wie ihr gelebt habt. Nie. Und so by the way haben wir gemerkt, Sünde erledigt sich nicht, wenn man es nicht mehr macht, sondern wenn man es ans Kreuz bringt. Und Heli und ich mussten pusten über dem, dass wir im Konkubinat gewesen sind. Es war eine schöne Zeit. Einfach ein bisschen weg von Gott. Aber wie gewichtet man die Sachen? Wie gewichtet man das? Existenzängste. Mangeldenken. Es gibt Leute, die haben zu oberst oben. Da kommt bei ihnen Mangeldenken. Das ist über allem hinein. Ich komme zu kurz, ich muss schauen. Das ist zu oberst oben auf dieser Liste. Und wie sagt Gott, sagt doch, ich bin dein Versorger. Minderwert. Es gibt Leute, die schauen sich an und haben auf der Skala zu oberst oben, ich bin nicht wert, ich sehe nicht gut aus, ich kann nichts, ich bin minderwertig. Und was sagt die Bibel? Du bist eine wunderbare Schöpfung, du bist genial gemacht, du bist unheimlich wertvoll, du bist geliebt vom allmächtigen Gott und du bist sein Kind, da sollte doch zu oberst stehen. Wieso steht das nicht zu oberst auf deiner Skala? Wieso gibst du dem nicht mehr Gewicht? Weder irgendeiner bescheuerten Stimme in dir, die dir einreden will, dass du nicht wert bist und dass du minderwertig bist. Wieso? Und vielleicht müssen wir da nochmal beten und sagen, hey Gott, erweck unser Herz nochmal. Dass wir können sagen, da steht zuoberst. Und dann spielt es gar keine Rolle, was die anderen über mich denken. Ich muss auch nicht eifersüchtig sein, ich muss nicht neidisch sein, das muss auch nicht zuoberst stehen, weil ich einen Gott habe, der mir alles gibt, was ich brauche. Wenn das so oberst oben steht, dann hörst du auf die anderen Sachen zu schauen, was der hat oder die hat oder der macht oder nicht macht. Und jetzt kommt ein entscheidender Satz. Wirklich ein entscheidender Satz in dieser Botschaft vom Haggai. Und das ist ein Wendepunkt. Ich glaube, das hat nochmal so vieles bewegt. Gott fordert nämlich das Volk nicht einfach auf und sagt, macht den Tempel jetzt endlich. Strengt euch an, Finger aus dem Arsch, vorwärts, jetzt wird der Tempel gebaut. Nein, das ist nicht die Message von Gott gewesen. Da hat Gott den Stellenwert nochmal festgelegt mit dem Tempel. Und dann hat er ihnen zuerst ein Versprechen abgegeben. Und das Versprechen heisst, wisst ihr was? Und ich, der allmächtige Gott, bin mit euch. Ich bin mit euch. Haggai 1,13. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Ich bin mit euch. Haggai 2,4 kommt der Satz nochmal. Hey, vergesst nicht, ich bin mit euch. Das ist übrigens so etwas, ein Prinzip, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Der Gott, der sagt, ich bin mit dir. Der Mose, verstehst du, ist nicht ein Herzenswunsch von ihm in Erfüllung gegangen, wo Gott sagt, geh zurück auf Ägypten und hol das Volk für seine Freiheit. 100 Einwände, Panik und Angst und alles zusammen. Was sagt Gott? Das Einzige, was Gott sagt, ich bin mit dir. Der Josua soll das Volk ins verheißene Land führen. Und er hat gedacht, nein, ich schaffe das nicht, ich lese euch das vor. Josua 1,9. Ich sage dir, sagt Gott zu ihm, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn will ich, der Herr, dein Gott, bei dir bin, mit dir bin. Wohin du auch gehst, das ist der Grund. Da hat einer Angst gehabt. Ist mutlos gewesen. Und Gott sagt, es gibt einen Grund. Etwas, was alles verändert in deinem Leben. Wenn du weißt, ich bin mit dir. Der Gideon, das war also einer gewesen, wo Gott kommt und sagt, hey, du musst die Israeliten von den Midianiter befreien. Hat der Gideon gesagt, nein, ich komme von einem kleinen Stamm und ich bin da recht unbedeutend, ich kann das nicht. Das falsche Adresse Gott, oder? Und Gott sagt, hey, ich sage dir nur eins. Ich werde mit dir sein. Richter 6, Vers 16. Ich werde mit dir sein. Jeremia, der hat ein Recht, er ist nicht so effizient wie der Haggai. Der hat Jahre, Uhr und Abend und ja und nein und was auch immer, oder? Und er hat auch ein bisschen Menschenfurcht gehabt. Und da kommt Jeremia 1, Vers 8, Gott und sagt, hör auf mit dieser Angst vor diesen Menschen. Weil, was hat Gott gesagt? Was denkt ihr da? Was ist der Grund? Warum musst du keine Angst haben? Ich bin mit dir. Krass, oder? Der David schreibt, auch wenn es durch dunkle Täler in meinem Leben durchgeht, ich habe keine Angst, ich fürchte kein Unglück, weil denn du, Herr, bist bei mir. Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Der wichtigste Grund überhaupt, dass wir Menschen ein kraftvolles und ein starkes Leben führen können, ist, weil Gott mit uns ist. Weil Gott mit uns ist. Und Jesus kommt, oder? Matthäus 28. Und dann sagt Jesus, darum geht und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Die Jünger haben gewusst, was das bedeutet. Rausgehen, das Evangelium verkünden. Und die meisten Jünger sind im Märtyrertod gestorben irgendwann. Keine Angst haben, seid mutig, geht, verkündet das Evangelium, führt Menschen zum Glauben, taufen Menschen und habt keine Angst, sind furchtlos und geht von das mit allem, was ihr habt. Aus dem einfachen Grund, ich, Jesus, bin mit euch, bis ans Ende der Zeit, ich bin da. Da sehen wir ein Muster in der Bibel. Übrigens, Gott gibt nicht einfach primär den Menschen einen Auftrag oder einen Dienst. Gott fordert dich jetzt nicht primär heute am Morgen dich aus und sagt, das ist ein Punkt in deinem Leben, den sollst du ändern. Da bist du nicht Jesus-like unterwegs. Das ist nicht die primäre Message, die Gott hat. Jeder Ruf von Gott, jede Berufung von Gott, jeder Dienst von Gott, jede Herausforderung, die Gott gibt, auch unserem Inneren etwas zu schaffen, zu verändern, fängt immer mit dem an. Ich, Gott, bin mit dir. Jede Challenge geht der Satz mit, weil ich Gott mit dir bin. Darum sollst du es machen. Jeder Schritt zur Veränderung hat den Satz, weil ich Gott mit dir bin. Was du immer in deinem Leben schon mal vor dir angeschoben hast und nicht gemacht hast, oder? Du darfst wissen, Gott ist mit dir. Und die Gegenwart von Gott, die verändert alles. Viele Menschen probieren, ihr Leben in den Griff zu bringen, irgendwie. Ihr Leben abzusichern, Probleme zu lösen. Krampfhaft ein guter Christ will sein, oder? Ängste können kontrollieren. Aber Gott geht einen anderen Weg. Er sagt, weißt du was? Als allererstes, Lektion 1, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Du machst es nicht einfach aus dir raus, du machst es nicht allein. Ich, Gott, bin mit dir. Und jetzt schauen wir, was mit deinem Leben los ist. Ein krasse Wort, oder? Gottes Gegenwart ist Voraussetzung für ein kraftvolles und ein erfülltes Leben. Es sind nicht deine Fähigkeiten, die dein Leben kraftvoll machen. Es ist nicht deine Begabung, es sind nicht deine Ressourcen. Nicht, weil du so ein willensstarker Mensch bist, so viel Disziplin hast. Nicht das macht dein Leben kraftvoll. Es ist übrigens auch nicht der Erfolg, der dein Leben erfüllt macht. Es ist nicht der Ruhm und die Anerkennung, was dein Leben am Schluss erfüllt macht. Sondern was dein Leben kraftvoll und erfüllt macht, ist die Gegenwart von Gott. Nichts anderes. Die Gegenwart von Gott macht dein Leben kraftvoll und erfüllt. Manchmal denken wir, so, die Gegenwart von Gott ist so eine Option. Oder etwas Zusätzliches, oder? So ein einzelner Moment, wo man vielleicht die Gegenwart von Gott so besonders spürt. Oder wir sagen ja manchmal auch, hey, wir werden uns ausstrecken nach der Gegenwart von Gott. Und dann denken wir, okay, das ist offensichtlich die Gegenwart von Gott. So ein einzelner Moment, wo ich mich ausstrecke nach der Gegenwart von Gott. Und dann stehe ich vielleicht sogar noch so da und denke, ich spüre gar nichts. Und am anderen laufen Tränen ab und denke, wir haben vielleicht Hörer eben. So ein Moment, Gegenwart von Gott. Die Momente gibt es. Es gibt die besonderen Berührungen von Gott. Ich habe das auch und ich liebe das über alles. Wenn es einen coolen Worship-Abend kam am Freitag, einfach so, wo du sagst, hey, wie du merkst, da bin ich einfach uneingeschränkt auf Gott ausgerichtet, oder? Und das sind immer gute Momente. Aber grundsätzlich, wenn man über die Gegenwart von Gott redet, ist das nicht etwas, was man ab und zu erlebt. Das ist nicht etwas, was dir ab und zu ein schönes Gefühl gibt. Nicht ab und zu mal ein Gefühl gibt, wo jetzt bin ich Gott besonders näher. Die Bibel sagt ganz etwas anderes. Die Bibel sagt, Gottes Gegenwart ist nicht das Einpünktchen auf deinem Leben, sondern ist die Grundlage von deinem Leben als Christ. Die Grundlage von deinem Leben als Christ ist, Gott ist mit dir. Gegenwart von Gott. Und im Haggai 2, Vers 4 steht, und nun seid stark, Zerubbabel, spricht der Herr. Und nun sei stark, Joshua. Und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Macht etwas. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Und je nach Übersetzung steht da, bist stark oder fasse Mut. Fass Mut, bist stark, fass Mut, bist stark, weil ich, Gott, bin mit dir. Am Schluss, ja, müssen wir es machen, am Schluss müssen wir es umsetzen, am Schluss müssen wir den Schritt machen, wir müssen das wagen, wir müssen sagen, okay, Jesus, ich mach's. Ja, ich höre aufrauchen, ja, ich mach das. Okay, ich gehe jetzt aufs Standesamt und gehe uns anmelden, wir wollen zusammen sein. Und übrigens, wenn du im Konkubinat lebst und nicht sicher bist, ob du die richtige Partnerin ist, dann hör auf mit dem Seich. Und wenn du denkst, mal, das ist die richtige Partnerin mit dieser Person, will ich auch den heiraten, das Christ, es gibt kein anderes Argument, den heirat. Und mach's. Bist mutig. Und stark. Was immer du in deinem Leben merkst, musst du anpacken. Wo immer jetzt Gott dich ruft, was immer du merkst in deinem Leben, es ist nicht Jesus-like, ich würde das gerne verändern. Gott ist mit dir. Die entscheidende Frage ist aber nicht, was musst du machen, sondern lebst du bewusst in dieser Gegenwart von Gott. Ich sage das, wenn wir uns dann bewusst sind, dass wir in dieser Gegenwart von Gott sind, dann fangen wir an, automatisch anders skalieren in unserem Leben. Automatisch kommen Sachen andere Werte über. Wenn du jetzt da bist und denkst, ich fühle mich aber schwach, ich fühle mich überfordert, ich fühle mich unfähig, ich fühle mich unwürdig, dann kann ich dir heute sagen, bist stark, bist würdig, bist mutig, weil Gott ist mit dir. Und jetzt kommt ein Satz, den habe ich am meisten Freude an der ganzen Predigt. Das ist von mir. Ein erfülltes und ein kraftvolles Leben fängt nie mit einer Aktivität an, sondern immer mit der Gegenwart von Gott. Ein erfülltes und ein kraftvolles Leben fängt nie damit an, dass du jetzt muss ich das machen. Sondern es fängt immer in dieser Gegenwart von Gott an, dass du weißt, Gott ist mit mir. Gott ist da, er ist über mir, er ist neben mir, er ist in mir, der Heilige Geist. Und ich habe noch ein theologisches Goodie für euch. Jemand ist auf mich gekommen und gesagt, Nati, du erzählst jetzt immer, die sind 50 Jahre, nach 50 Jahren sind die retour gelaufen, sind sie wieder zurückgegangen, aber es gibt Prophezeiungen im Jeremia, zwei Prophezeiungen, dass das Exil 70 Jahre geht. Wieso kommst du immer mit diesen 50 Jahren? Und es ist halt tatsächlich so, oder? Die ersten Juden sind nach 50 Jahren zurückgekehrt und jetzt können wir sagen, ja, vielleicht hat sich Gott geirrt bei diesen Prophezeiungen. Er sagt 70 Jahre, 50 Jahre ist auch okay, oder? Hey, Gott irrt sich nie. Und wenn du denkst, du kannst rechnen, Gott kann besser rechnen als du. Also gut, der Tempel ist zerstört worden. 586 vor Christus. Von den Babyloniern zerstört und Juden sind deportiert worden auf Babylon. 50 Jahre später sind die ersten Juden zurückgekommen. Und haben den Grundstein gelegt für den neuen Tempel, aber noch 16 Jahre lang nicht mehr weitergebaut. Wir sind jetzt bei 66 Jahren, wo der Tempel eine Ruine war. Dann ist der Haggai gekommen. Und der Haggai hat gesagt, hey, richtet euch neu auf Gott aus. Gebt dem wieder eine Priorität. Und sie haben wieder angefangen, nach 23 Tagen, die können wir jetzt vernachlässigen, haben sie angefangen, übrigens, die Daten sind so cool dokumentiert in der Bibel. Weil es immer mit Regierungsjahr von Königen zu tun hat und so. Also 23 Tage später haben sie angefangen zu bauen, sie haben 4 Jahre gebaut. 516 vor Christus ist der Tempel fertig gebaut worden. Esra 6, Vers 15, könnt ihr das nachlesen. Also 586 vor Christus ist er zerstört worden. 516 vor Christus ist er fertig gewesen. Wie viele Jahre sind dazwischen? 70. Und jetzt will ich euch etwas Wichtiges sagen. Die 70 Jahre Exil, wo Gott prophezeit hat dem Volk Israel, haben sich nicht auf das Leben in der Fremde bezogen, sondern auf das Leben ohne den Tempel. Auf das Leben, wo der Tempel zerstört war. Es geht um ein geistliches Exil, wo Gott nicht mehr das Zentrum ist, Gott nicht mehr im Mittelpunkt steht. Und der Tempel, das ist das Zeichen, das sichtbare Zeichen damals, Gott ist da. Gott ist in eurer Mitte, ihr dient dem Gott. Und der Haggai ermutigt uns nicht nur, das Haus von Gott zu bauen, Prioritäten neu zu setzen, dem, was Gott sagt, Gewicht geben. Das sind ganz wichtige Aspekte. Aber ermutigt uns auch, bewusst in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben. Nicht in dem geistlichen Exil sein, sondern sagst, hey, der Tempel, das bin ich und der Heilige Geist in mir. Gott mit mir. Das ist so eine Message. Und ich will dich ermutigen, wenn du zu diesen Menschen gehörst und sagst, ich habe das irgendwie wirklich verloren, das Bewusstsein, dass Gott mir so nahe ist, dass Gott in mir ist, ich habe das verloren, dann kehr zurück. Kehr zurück an den Ort, wo du sagst, danke, Geist Gottes, dass du in mir lebst. Danke, dass du da bist. Und wenn du da rein bist und noch nie den Schritt gemacht hast in ein Leben mit Gott, noch nie Vergebung in Anspruch genommen hast, noch nie das erlebt hast, wirklich ein Kind von Gott dürfen sein, in einer Gemeinschaft mit Gott zu leben, dann möchte ich dich ermutigen, mach den Schritt. Weil es gibt nichts, was sich Gott sehnlicher wünscht, als dass er dir persönlich kann sagen, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Und ich lebe durch meinen Geist in dir innen. Und wenn du den Schritt noch nicht gemacht hast, bist mutig und geh für dich beten lassen. Vielleicht willst du einfach sagen, hey, ich will neu in dem Bewusstsein leben, dann geh für dich beten lassen. Vielleicht gibt es einzelne Prioritäten, wo du merkst, hey, die will ich ändern. Da merke ich, ich muss das machen, ich muss etwas loslassen. Und wisst ihr, es hat so viel mit dem Gewicht zu tun. Es hat so viel mit dem Gewicht zu tun. Ich habe 10 Jahre geraucht. Und dann haben wir eine Ausstellung gehabt, da habe ich eine Autogarage geleitet und Michael war ein kleiner Bub und einen Verkäufer gehabt. Der hat permanent geraucht und der Michael hat ihn angeschaut und irgendwann kommt der Michael zu mir und sagt, Papi, rauchst du auch? Und ich habe gesagt, nein. Und dann dachte ich, ja, ist jetzt gar nicht mehr gut, oder? Jetzt habe ich ein Doppelleben plötzlich, oder? Lügen oder so, ne? Und dann musste ich mir sagen, Nati, wie wichtig ist denn das Rauchen für dich? Wie gewichtig ist das Rauchen? Oder gewichtig ist jetzt mehr, dass deinem Sohn kannst in die Augen schauen und sagen, Papi, rauch nicht. Und ich bin ins Büro, habe meine Zigaretten weggehört und aufgehört zu rauchen. Und ich habe meine Rückfälle und alles. Die das auch schon gewagt haben, die kennen das, oder? Übrigens bei allem, das gibt es, oder? Aber wisst ihr, warum habe ich es durchgezogen? Weil ich es anders gewichtet habe. Und ich will dir einfach sagen, wenn du merkst, Sachen in deinem Leben sind nicht okay, sind nicht gut, du es anders gewichten. Sag, hey, zuoberst oben steht das, was Gott sagt. Zuoberst oben steht das, was Gott denkt. Nicht meine Ängste, nicht meine Befürchtungen, nicht meine Lust, nicht meine Bedürfnisse, sondern das, was Gott sagt. Und ich will dir Mut machen. Und vielleicht war das Kreuz an den Knien, vielleicht geh beten lassen, vielleicht machst du es am Platz, aber ich glaube, wir alle zusammen haben ja einzelne Punkte in unserem Leben und da muss sich niemand blöd vorkommen, wo Gott beten lassen, das Kreuz geht, weil jeder von uns, glaube ich, hat heute Morgen Gelegenheit, Sachen nochmal neu zu gewichten in seinem Leben. Und sagen, das ist ein Punkt, dem wird dir nochmal ein anderes Gewicht geben, weil ich die Ehrfurcht vor Gott habe. Können wir beten miteinander. Jesus, wir danken dir, bist du ein gewaltiger Gott. Und ich danke dir auch für die Zusage, die du gegeben hast, wo immer sind, bis ans Ende der Welt, du bist mit uns. Danke, haben wir deinen Heiligen Geist bekommen, der uns hineinlebt. Und ich will das heute aussprechen, Heiliger Geist, du hast alle Freiheiten in meinem Leben zu reden. Du hast alle Freiheiten, mich anzusprechen. Ganz persönlich, durch eine innere Stimme, durch einen Gedanken, du hast alle Freiheiten, durch andere Menschen, durch das Wort von Gott, durch die Bibel, mich anzusprechen. Und wenn ich merke, dass Sachen nicht stimmen in meinem Leben, dann will ich heute sagen, ich will die Haltung haben von dieser Ehrfurcht. Und du bist das Maß von allen Dingen. Und vielleicht kannst du das einfach auch mitbeten für dich. Du bist das Maß von allen Dingen, Jesus. Was du sagst, dein Wort, deine Stimme, Heiliger Geist, das Maß von allem. Und ich bete dafür, dass wir Menschen dürfen sein, die heute Morgen einfach nochmal neu erweckt werden. Unsere Herzen nochmal erweckt werden, unseren Geist erweckt werden durch dich. Uns nochmal neu dürfen ausrichten. Und ich sehne mich nach dem kraftvollen Leben, nach einem erfüllten Leben. Und ich danke, dürfen wir das aufbauen, nicht auf unseren Kräften, nicht auf unseren Möglichkeiten, sondern auf dem Prinzip, dass du Gott mit uns bist. Und wir ehren dich dafür von ganzem Herzen. Amen.